Hallo und herzlich willkommen zum Strong Rebels Podcast. Mein Name ist Anne, ich bin Gesundheits- und Fitnesscoach.
Und mein Name ist Sarina und ich bin Ernährungs- und Lifestyle-Coach.
In unserem Podcast dreht sich alles darum, wie ihr ein möglichst unabhängiges, eigenverantwortliches und gesundes Leben führt. Dabei beleuchten wir auf unterhaltsame und undogmatische Art verschiedene Themen wie Sport, Ernährung, Biohacking, Mindset und alles, was zu einem gesunden Lifestyle dazugehört.
Als kleine Information vorab möchten wir euch mitgeben, dass unser Podcast keinen Arztbesuch ersetzt. Alles, was hier angesprochen wird, dient daher lediglich der Wissensvermittlung.
Und jetzt habt viel Spaß bei der heutigen Folge. Werbung! Meine Lieben, es ist soweit. Wir haben tolle Neuigkeiten für euch. Sarina, möchtest du die frohe Botschaft verkünden?
Ja, wir haben es endlich geschafft. Es gibt jetzt auch Merchandise von uns. Das heißt, ihr könnt ab jetzt ein Teil unserer Community sein und das auch nach außen symbolisieren. Und Anne, was haben wir für Produkte erschaffen?
Ja, unter anderem T-Shirts, Pullover, Zip-Hoodies, eine Trinkflasche, die mein absoluter Favorit ist, ein Hundebandana für euren Vierbeiner.
Und was ist mit dem Einkaufsshopper? Mein absolutes Lieblingsteil.
Den habe ich fast vergessen, den liebe ich auch total. Und ja, da könnt ihr im Endeffekt beim Einkaufen, beim Joggen, beim Spazierengehen, beim Sport zeigen, dass ihr Teil der Strong Rebels Community seid und habt auch wirklich qualitativ hochwertige Produkte, denn wir haben bei der Auswahl der zu bedruckenden Produkte darauf geachtet, dass sie eine gute Qualität haben und möglichst organic sind.
Den Link zum Shop, den findet ihr unten in den Shownotes und natürlich verraten wir euch auch gerne jederzeit, wenn ihr uns eine Nachricht schreibt, wo ihr die tollen Produkte bekommt. Wir würden uns freuen, wenn ihr unsere Arbeit damit unterstützt, ein wenig auch die Arbeit hier im Podcast, da wir ja ansonsten alles unentgeltlich machen und ganz davon ab, die Message nach außen tragt, in die Welt ein Strong Rebel zu sein. Und wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns Fotos schickt davon, wenn ihr uns verlinkt, wie ihr die Sachen tragt, bei euch habt. Und ich kann euch sagen, ihr seid im Gym, im Supermarkt und auf der Straße ein absoluter Hingucker damit.
Werbung Ende!
Herzlich willkommen zurück zum Strong Rebels Podcast. Heute zu Gast bei uns ist Laura Barmann. Laura ist 27 Jahre alt und hat eine wirklich interessante Geschichte, die sie mitbringt, zu erzählen. Wenn man sie heute auf Instagram verfolgt, würde man niemals denken, was sie für einen Weg hinter sich hat. Gesundheitliche Probleme seit dem Kindesalter warfen sie immer wieder zurück. Du wirst niemals Sport auf Leistungsniveau machen. Deine Gesundheit wird es nie zulassen, lauteten die Worte zahlreicher Ärzte. Heute trainiert sie 14 bis 16 Einheiten pro Woche und ist auf den Sprung in den professionellen Laufsport. Wie das geht und wo ihre Reise begonnen hat, wie sie selbst ihre Heilung durchgeführt hat und was die Sportwissenschaftlerin in all den Jahren gelernt hat, hingegen all dem, was Ärzte gesagt haben, Grenzen gibt es nur im Kopf, was Mindset mit einem macht und wie man durch positive Gedanken das volle gesundheitliche Potenzial entfaltet, erfahrt ihr in unserer heutigen Episode. Also wieder mal eine richtig schöne Heilungsreise mit positivem Ausgang. Herzlich willkommen, Laura.
Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Wir freuen uns auch sehr. Schön, dass du da bist. Du warst ja schon mal bei uns im Podcast zu Gast, zusammen mit dem Max von Smains. Aber heute soll es mal nur um dich gehen. Und bevor wir jetzt komplett ins Thema reinstarten, eine Frage vorweg. Wie bist du heute in den Tag gestartet? Hast du eine bestimmte Morgenroutine?
Ja, ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage, weil ich habe, würde ich jetzt mal sagen, so in den letzten Jahren meine Morgenroutine perfektioniert. Also egal, wo ich bin und egal auch, wie der Tag startet, das ist immer ein fester Bestandteil, der nie fehlen darf. Und es ist auch egal, wie viel Zeit ich am Morgen habe, die Zeit nehme ich mir tatsächlich sehr, sehr gern und sehr intensiv. Und deswegen, ja, kann ich euch mal einen kleinen Einblick geben. Also mein Tag startet tatsächlich immer sehr früh, tatsächlich auch immer mit so einer kleinen Morgenmeditation oder Hypnose. Ich habe da mal bei einem Hypnotiseur eben so eine Routine entwickelt, wann so die für mich die perfekte Zeit dafür ist. Und deswegen starte ich aktuell um 4.15 Uhr in den Tag. Also eigentlich ist es noch nachts, aber es ist ganz spannend, was das mit einem macht. Dann kommt eben sofort die Meditation. Also ich mache da auch eine geführte Meditation. Und dann geht's auch schon direkt raus, Sonnenaufgang, direkt Bewegung, mindestens eine Stunde mit meinem Hund gemeinsam. Und da startet für mich erstmal ganz entspannt auch der Tag, dass ich wirklich meine Gedanken sortiere, dass ich die Natur um mich herum wahrnehme. Ich mache das so immer auch eine Art Gehmeditation. Das ist auch sehr, sehr wichtig für mich, um so in den Tag zu starten. Und dann kann es eigentlich schon losgehen.
Sehr schön. Da bellt, glaube ich, ist es sein Hund gerade im Hintergrund?
Ja, richtig.
Er möchte auch nochmal sagen, wir gehen morgen spazieren.
Ja, richtig. Obwohl er so um 4.30 Uhr nicht immer die Lust hat, mit rauszugehen. Aber
kenn ich von meinem Hund.
Der sagt sehr dann gut. Eher so, boah, jetzt ich schlafe hier noch mitten in der Nacht, aber das ist dann immer ganz witzig.
Die brauchen ja ein bisschen mehr Schlaf. Wann schläfst du? Also wann gehst du denn abends schlafen?
Also meistens so zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr.
Wahnsinn.
Das ist dann schon so die Schlafenszeit. Aber ich achte natürlich trotzdem aufgrund auch des Sport- und Arbeitspensums, dass da wirklich auch die Regeneration nicht zu kurz kommt.
Mhm.
Aber jetzt gerade im Sommer ist es auch früh tatsächlich schon fast hell um die Uhrzeit und ist dann total faszinierend, dass so auch die Natur erwacht und man als Erstes so eigentlich den Tag dann so wahrnimmt.
Ja, das stimmt. Und die Luft hat auch noch so unverbraucht. Das ist alles so ein Neustart irgendwie mitbekommen.
Genau.
Das finde ich auch super schön. Du hast jetzt gerade noch eine kurze Frage. Da hast du gesagt, dass du gerne geführte Meditationen machst. Hast du da eine App, die du nutzt? Oder was hörst du da? Podcast oder was machst du da?
Genau, also ich höre meistens Podcasts. Es gibt auf Spotify einige, die ich sehr gut finde. Ich habe mir da so eine kleine eigene Playlist zusammengestellt. Können wir auch dann gern verlinken.
Ja, gerne.
Playlist
von dir, ja gerne.
Ja,
sehr cool.
Ein paar Podcasts mit drin. Das finde ich ganz cool immer. Und ja, also das mache ich schon ziemlich lang jetzt so und auch egal, ob ich jetzt mit meinem Hund unterwegs bin oder auch wenn ich mal irgendwo im Urlaub bin, das ist tatsächlich immer ein fester Bestandteil.
Sehr cool. Du bist ja dann auch eigentlich so richtig gut im Einklang mit dem zirkadianen Rhythmus und auch aus dem Ayurveda gesehen ist es ja, obwohl es für uns jetzt super früh klingt, aber es ist eigentlich ja im Moment, wo es früh hell wird, wäre es ja der ideale Ablauf, ne? Wenn es jetzt auch für viele wahrscheinlich total ungewöhnlich ist.
Ja, tatsächlich habe ich das auch so für mich erkannt, dass ich sehr so mit der Natur auch lebe. Ich habe das schon früh erkannt, also auch schon als Kind, dass ich einfach jemand bin, der sehr gern so mit dem Tagesstart, wenn so langsam die Welt erwacht, dann auch erwache. Und deswegen habe ich auch fast nie irgendwie abgedunkelte Räume, sondern achte da wirklich drauf, dass ich mit dem Tagesstart dann auch aufstehe. Und das habe ich jetzt über die Jahre auch dann so praktiziert und achte auch sehr mit meiner Ernährung und auch mit meinem ganzen Alltag anhand der zirkadianen Uhr, wie ich so meinen Tag gestalte. Und es ist ganz spannend da auch, wie sich der Körper dann regulieren kann.
Sehr cool. Du sagst, du schläfst nicht in abgedunkelten Räumen. Gerade im Sommer ist es ja abends dann immer ein bisschen schwierig. Oder hast du da irgendwie einen Trick?
Ja, genau. Also da nutze ich dann schon eine Schlafmaske, weil da brauche ich schon sehr dunkel, sehr geräusch- und lichtempfindlich. Also das natürlich schon, da müsste ich eigentlich auch später ins Bett gehen, aber dann funktioniert es mit der Regeneration nicht. Ja. Aber ja, auch im Winter ist es natürlich auch schwierig, weil da wird es ja gefühlt manchmal erst um 8, 8:30 dann so richtig hell. Also da muss man so ein bisschen dann das auch austricksen. Aber ich finde, wenn man da einmal so seine Routinen gefunden hat, dann gewöhnt sich der Körper natürlich auch ganz schnell dran.
Wobei im Sommer, ich finde es im Winter teilweise noch ein bisschen einfacher, den Körper auszutricksen. So eine Schlafmaske ist ja, ich meine, ich verliere die nachts immer, aber sonst ist sie eigentlich den ganzen Tag, also die ganze Nacht dann drauf. Im Winter kann man ja eher mal so einen Tageslichtwecker oder sowas dann auch integrieren, der dann halt den Raum dann künstlich hell macht, den Sonnenaufgang so ein bisschen imitiert. Sehr cool. Das klingt auch mit einer sehr schönen Morgenroutine.
Ja.
Ja. Dann nimm uns doch jetzt gerne mal mit, vor allen Dingen auch die Zuhörer, auf deine Reise und berichte uns mal ein bisschen, wo du in der Vergangenheit gestartet bist, was deine Etappen waren und wie wir bis hierher gekommen sind.
Ja, also super spannende Frage und ich versuche das dann mal ganz kurz anzureißen, weil ich glaube, das wird sonst sehr, sehr ausgiebig und ausführlich. Es hat eigentlich angefangen, dass ich schon immer ein sehr aktives Kind war. Also ich war wirklich als Kind, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und war nur draußen, viel barfuß unterwegs, eigentlich so von früh bis Abend auch immer aktiv. Und ich hatte aber schon sehr früh auch immer Probleme mit Heuschnupfen und Asthma. Das war auch der Grund, warum ich dann schon 2 bis 3 Mal so als Kind auf solchen Mutter-Kind-Kuren war, weil ich einfach auch ganz schlimm Neurodermitis hatte. Also alles, was so Autoimmungeschichten, Allergien, Asthma anging, war ich immer sehr tatsächlich geschädigt davon, würde ich jetzt mal sagen, weil als Kind hat man da natürlich Einschränkungen. Und mein großer Traum war es immer, Sportlerin zu sein, also schon seitdem ich klein bin. Auch ganz komisch, weil ich komme aus keiner Sportlerfamilie. Also es war nicht, dass ich irgendwie so eine extrinsische Motivation hatte, sondern es kam immer so ganz tief aus mir raus. Und meine Eltern wollten das aber nie. Die haben halt dann auch immer gesagt, hey, deine Gesundheit lässt es nicht zu. Die Ärzte damals sowieso, die haben auch gesagt, wie die Worte in der Einleitung, du kannst nie Leistungssport machen, deine Gesundheit wird es nie zulassen. Und ja, das war dann auch leider immer der Grund, warum ich sehr viel auch Erkältungen hatte, viele Virusinfektionen, über 40 Antibiotika-Behandlungen als Kind. Das ist nur mal so eine kleine Kennziffer, weil ich halt wirklich ständig krank war. Und natürlich weiß man, man kann Sport nur machen, wenn man gesund ist. Und deswegen war schon sehr früh so meine Intention, okay, was kann ich selbst tun, damit ich gesund bin, damit ich nicht die ganze Zeit krank bin, weil es wirft einen natürlich auch in der Schule zurück. Und das war so als Kind, finde ich, die größte Limitierung, die ich erfahren hatte, dass ich einfach ständig irgendwie aus meinem gewohnten, ja, sportlichen Alltag auch rausgerissen werde. Und dann folgten halt immer mehr Krankheiten. Es hat natürlich dann zunehmend auch sich immer mehr bestätigt, mit fortgeführt. Und ich habe dann relativ früh erkannt, so mit 12, 13 Jahren, dass auch gewisse Lebensmittel bei mir sehr starke Triggerfaktoren sind. Und es war auch damals schon der Grund, dass ich zu meinen Eltern gesagt habe, es gibt Lebensmittel, die lassen mich nicht gut fühlen, die möchte ich gern eliminieren. Das ist
Was?
natürlich, wenn du als Kind das sagst, denken erstmal deine Eltern, okay, irgendwie ist es
Sie
sehr komisch,
spinnt.
sie
Ja.
spinnt. Weil ich war immer so jemand, ich habe auch alles gegessen. Also ich war kein wählerisches Kind, sondern ich habe immer alles gegessen, was gekocht wurde. Meine Oma hat auch jeden Tag frisch gekocht, auch meine Eltern. Aber irgendwie war das so, dass ich gemerkt habe, irgendwas stimmt da nicht. Ich vertrage vieles nicht so gut und habe dann wirklich so mit 13, 14 angefangen, selbst für mich zu kochen, auch die Sachen dann in die Schule mitzunehmen.
Cool.
Ist auch sehr, sehr witzig, dass ich da schon so sehr früh mit meiner Tupperdose da saß und mein eigenes Essen dabei hatte. Aber es war immer für mich so der bessere Weg, weil ich wusste, okay, ich fühle mich besser damit, als wenn ich jetzt irgendeinen Kantinen esse, essen muss. Ja, und da habe ich schon gemerkt, okay, die Ernährung spielt eine große Rolle. Dann das natürlich draußen sein in der Natur, ein sehr großer Faktor. Und natürlich einfach so die Medikamente, wo ich immer gespürt habe, irgendwas in meinem Körper strebt komplett dagegen. Und ich glaube, so der entscheidende Punkt kam relativ spät in meinem Leben. Also ich habe natürlich die Jahre immer alles für meine Gesundheit getan. Aber so richtig, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt muss ich komplett was ändern, kam wirklich dann, als ich am Tiefpunkt von meiner Gesundheit war. Und bis dahin ist eben auch sehr viel passiert. Also ich habe mir immer so gedacht, okay, warum ist das bei mir eigentlich so? Andere Kinder, denen geht's so gut und ich bin ständig krank. Irgendwie muss es da ja eine Ursache geben und die Ärzte haben halt immer nur die Symptome behandelt und nie die Ursache gesucht.
Wie heute ja auch
Und
noch, ne?
genau,
Ja.
es ist eigentlich immer noch das Gleiche und man hat mir dann gesagt, ja, du hast ja Asthma und das hängt mit deinen Allergien zusammen. Ja, aber was eigentlich das alles auslöst und triggert, wurde halt nie thematisiert. Und dann habe ich halt wirklich schon so mit 14, 15 angefangen, mich sehr in die Ernährungswissenschaft einzulesen. Da wurde dann mir auch einiges klar. Also gewisse Sachen, was halt so mein Auslöser vielleicht für diverse Allergien waren. Das fand ich ganz spannend. Ich habe mich dann auch selber eben weitergebildet, dann auch während meines Studiums ziemlich viele Ernährungslizenzen gemacht, Fitnesslizenzen, weil mich das sehr interessiert hat. Und da wurde mir immer mehr klar und bewusst, warum es auch so ist und warum ich mich so fühle. Und ich habe dann eine sehr gute Heilpraktikerin kennengelernt, die mich eben auf meiner gesundheitlichen Reise auch begleitet hat. Und sie hat dann auch gesagt, ja, vieles, was die Ärzte dir immer gesagt haben, stimmt gar nicht. Und erst da habe ich dann gesagt,
Interessant.
okay, jetzt macht es irgendwie Sinn. Und ja, es war dann ein langer Weg. Es kam dann vor allem so in den letzten, ich würde mal sagen, 7, 8 Jahren, viele sehr schwere gesundheitliche Erkrankungen dazu. Dazu vielleicht auch später nochmal mehr. Bis ich dann wirklich 2021, da war ich dann quasi vor 3 Jahren, also da war ich 24 Jahre alt, an dem Tiefpunkt von meiner Gesundheit war. Und damals habe ich mir dann wirklich so jeden Abend so gedacht, okay, werde ich jetzt die Nacht überleben, auch wenn das jetzt vielleicht drastisch klingt. Und da habe ich mir gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich da rauskomme, dass ich irgendwie wieder auf eine wirklich gesunde Ebene komme. Und ich glaube, das war damals auch der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, okay, mit 24 Jahren kann es nicht sein, dass ich Angst habe, nicht zu überleben. Ich muss jetzt meine Gesundheit selbst in die Hand nehmen.
Das ist ja trotzdem noch ein, würde ich sagen, relativ früher Zeitpunkt, ne? Also dein ganzer Werdegang ist ja schon extrem ungewöhnlich. Also ich würde mir manchmal wünschen, unsere Kinder sind ja ungefähr so in dem Alter 13, 14, 15, 16, dass die mal irgendwie auf die Idee kommen, mehr hinzuhören von alleine. Also Chapeau, dass du das so für dich umgesetzt hast. Vielleicht magst du noch mal erzählen, wie es zu diesem Tiefpunkt gekommen ist. Also, warum ist das Ganze dann so krass gegipfelt?
Genau. Also ich habe 2019 hatte ich eine Gürtelrose. Also das hat sich so ein bisschen eingeschlichen. Ich hatte erst Epstein-Barr-Virus, wurde halt wieder mit Antibiotika behandelt. Das war auch damals so, dass es mir so schlecht ging, dass ich so keinen anderen Ausweg damals wusste. Und danach folgte Gürtelrose. Und dann 2019 hatte ich irgendwie so am Ende des Jahres alles. So eine ganz, ganz schwere Bronchitis. Dann habe ich mir noch eine Sehne gerissen im Arm. Und dann kam noch eine Magenentzündung und Blinddarmreizung dazu. Und dann lag ich im Krankenhaus Ende 2019 allein. Da habe ich noch gerade studiert in Regensburg und es war niemand da. Und ich habe mir so gedacht, also irgendwie kann das nicht sein, dass es mir jetzt so schlecht geht. Wie kam das jetzt alles? Und ich habe mir eben dann zum Neujahr gesagt, okay, ich möchte jetzt 2020 meine gesundheitliche Reise angehen. Und das war dann auch so ein ganz großes Jahr der Veränderung. Also ich habe vieles für mich erkannt, vieles ausprobiert, habe damals auch meine Ernährung komplett umgestellt, nochmal anders als eben vorher. Und da würde ich schon sagen, dass es mir dann Stück für Stück immer besser ging. Und das war ja auch das angehende Covid-Jahr. Also da kam das Ganze ja so mit Covid auf. Und ich habe mir halt immer gesagt, naja, das ist so weit entfernt, das bekomme ich eh nicht. Also ich bin da ja auch immer so sehr optimistisch, was das Ganze angeht. Und dann gab es so in unserem Umkreis, ich glaube, die ersten Fälle so im Dezember 2020 und habe ich mir auch überhaupt keine Gedanken gemacht. Also für mich ging ganz normal das Leben weiter. Ich hatte auch keine Angst. Für mich war das einfach wieder mal eine Erkrankung, die halt durch die Medien überdramatisiert wurde. Und 2021 war auch alles dann relativ gut. Ich habe mich auch gut gefühlt. Und im Februar habe ich aber so wirklich tägliche Kopfschmerzen gehabt. Hab mir auch nichts weiter gedacht. Also es war auch damals noch nicht so, dass ich ja mit dem Laufen begonnen hatte, sondern ich habe da einen ganz normalen Alltag gehabt. Und im März wurden die Symptome immer schlimmer. Also irgendwie auch so, dass ich teilweise wirklich so nicht mehr wirklich anwesend war. So also ich war körperlich anwesend, aber so in Gedanken verloren. Und dann ging es mir wirklich von den einen oder anderen Tag so richtig schlecht. Und dann dachte ich mir so, okay, vielleicht habe ich irgendeinen Virus. Kannte ich ja schon vorher, hatte ich oft genug, habe mir nichts draus gemacht und irgendwie ging es mir aber dann doch wirklich von Tag zu Tag immer schlechter und ich habe dann auch so ein richtiges Stechen und Rennen in der Lunge gehabt und dachte mir so, okay, also irgendwas stimmt hier gar nicht. Damals hieß es ja, okay, wenn du irgendwelche Grippesymptome hast, musst du mal einen Test machen. Ja gut, dann habe ich mich halt überreden lassen und dann kam halt, dass ich positiv bin, Covid-positiv. Habe ich mir auch so gedacht, naja gut, dann habe ich es wenigstens hinter mir, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Dann musste man ja damals noch zum PCR-Test, da ist man dann bei uns hier 20 Minuten irgendwo hingefahren, musste da dann diesen PCR-Test machen und dann hieß es, okay, jetzt musst du isoliert 2 Wochen in deiner Wohnung sein. Und das war natürlich für mich als sehr naturverbundenen Menschen, der jeden Tag, ich würde mal sagen, mindestens 5, 6 Stunden draußen ist, der Horror. Also ich wusste dann erstmal gar nicht, okay, jetzt bin ich hier eingeschlossen. Ich habe keinen Zugang und zwar ja gerade Frühling zur Natur. Ich sehe die Sonne draußen und ich bin jetzt hier 2 Wochen. Das war für mich utopisch, 2 Wochen drin zu sein. Und dann habe ich mir halt auch so gedacht, okay, ich kann es jetzt nicht ändern. Es war die Vorschrift. Ich kann ja jetzt nicht der Vorschrift irgendwie widersprechen. Und dann war ich halt 2 Wochen drin. Und mir ging es wirklich von Tag zu Tag immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter. Bis ich halt immer nachts da lag und mir so gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie die Nacht noch überlebe. Ich kriege kaum Luft. Also ich konnte mich zwar bewegen so an sich, aber ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben. Und dann habe ich eben doch mal meinen Hausarzt angerufen, habe so gesagt, boah, irgendwie mir geht es richtig schlecht, kann man da was machen? Und dann meinte er so, naja, Sie sind ja noch jung, das wird schon wieder werden. Sie sind ja jetzt gerade mal eine Woche zu Hause, da passiert nichts. So, und dann habe ich so gedacht, okay, was mache ich jetzt? Wenn ich jetzt ins Krankenhaus gehe, dann schauen die mich vielleicht auch an und sagen, okay, du bist jung, mach mal eh nichts. Gehe ich halt jetzt mal zum Hausarzt. Dann kam er in seinem Anzug da angewatschelt, ne, da hatten die ja noch so einen kompletten Anzug an, hat mich mal kurz so abgehört und hat gesagt, naja, Sie können wieder nach Hause gehen. Das Ende vom Lied war, also mir ging es wirklich auch nach den 2 Wochen immer noch schlecht, auch wenn ich dann negativ war. Und dann habe ich lange um eine Reha gekämpft, weil ich hatte wirklich danach dann Post-Covid, also definitiv auch mit den ganzen Symptomen, die bekannt sind. Also wirklich Chronic Fatigue, absolute Muskelschwäche. Ich konnte keine Treppe mehr hochgehen. Ich musste nach 50 Metern laufen, also gehen, komplett anhalten. Ich habe keine Luft bekommen. absolute Konzentrationsschwäche, Wortfindungsstörungen, immer noch keine Luft bekommen, auch 2, 3, 4, 5 Monate später noch nicht. Und ich habe dann immer wieder die Reha beantragt, 7-mal abgelehnt worden innerhalb von einem Jahr. Und dann habe ich halt auch gesagt, okay, was soll ich jetzt machen? Mich nimmt irgendwie niemand ernst. Es war halt auch so das erste wirkliche Jahr. Und dann habe ich mir auch so gedacht, ja, dann muss ich jetzt für mich selbst nach Lösungen suchen, weil wenn mir niemand hilft. Und das hat dann eigentlich so wirklich so für mich den Sinn ergeben, dass ich halt meine eigene Gesundheit annehme, weil es wurde natürlich dann auch immer wieder gesagt, okay, du musst dich impfen lassen, weil es halt so dein schwerwiegender Verlauf war. Ich hatte zu dem Zeitpunkt übrigens immer noch Wasser in meiner Lunge und in meinem Herzen, also Herzbeutel, Herzmuskelentzündung, Lungenentzündung. Und man hat mir auch während der gesamten Zeit gesagt, dass ich mich impfen lassen muss, weil das ja sonst Gefährdung für die Umgebung sei. Und ich habe halt.
Du bist ja egal.
Ja, genau. Ich habe immer wieder gesagt, ich werde das nicht tun, aus folgendem Grund, weil ich mich definitiv absolut nicht in der Lage fühle, jetzt überhaupt irgendwas einzunehmen. Und das war natürlich dann auch so ein ganz, ganz schwieriger Fall, weil viele Ärzte dann halt, wenn du nicht geimpft warst, dich auch nicht behandeln wollten. Ja. Und dann wirst du da halt allein gelassen. Und das war dann für mich so der Punkt, dass ich mir gesagt habe, okay, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Ich muss es so machen, weil wenn mir keiner die Hilfe gibt, dann muss ich meine Hilfe selbst sein. Und das war dann so der Beginn von meiner wirklichen Gesundheitsreise wieder in die Besserung.
Krass. Werbung. Habt ihr euch schon mal mit Vitalpilzen beschäftigt? Bereits seit über 5000 Jahren werden Vitalpilze in der traditionellen chinesischen Medizin angewendet. Vitalpilze haben ein enormes gesundheitliches Potenzial. So können sie sich beispielsweise positiv auf unsere Darmgesundheit auswirken oder unsere Hormone ins Gleichgewicht bringen. Die Firma Smains hat es sich zur Aufgabe gemacht, alte Traditionen mit moderner Wissenschaft zu verknüpfen und stellt mit einem besonderen Extraktionsverfahren hochwertige Pilzextrakte mit Pilzen aus biologischer und kontrollierter Zucht aus Europa her. Unser Lieblingsprodukt von Smains für die Steigerung unserer kognitiven sowie körperlichen Leistung ist das Pure Focus Vitalpilzextrakt. Hier enthalten sind Cordyceps und Tegetium. Cordyceps dient uns als Energiebringer durch Erhöhung des körpereigenen ATPs sowie als Hemmer unseres Alterungsprozesses durch den hohen Gehalt an Antioxidantien. Tegetium wirkt beruhigend auf unser Nervensystem, stärkt unser Gedächtnis und unsere Stressresilienz. Ein Teelöffel Fokus im morgendlichen koffeinfreien Kaffee lässt uns energiegeladen in den Tag starten, ganz ohne die negativen Effekte von Koffein. Fokus schmeckt herrlich süß. Geheimtipp von uns für ein richtig leckeres morgendliches Getränk. Versucht doch einmal koffeinfreien Kaffee, 3 Gramm Glycin, 1 Teelöffel Fokus Flüssigextrakt, 1 Messlöffel Mushroom-Kakao von Smains und eine ordentliche Prise Zimt. Wer es extra cremig mag, kann auch noch neutrales Kollagenpulver hinzugeben. Mit unserem Code STRONGREBELS spart ihr auf eure Bestellung bei Smains 5%. Werbung Ende.
Das ist richtig. Erstmal vielen Dank für das Teilen dieser Geschichte, weil es ist schon krass, was du halt auch sagst und dass du wirklich so diese Angst hattest, ja eigentlich fast zu sterben, weil sie so schlecht ging und trotzdem dich da jetzt selber wieder rausgekämpft hast. Viele Menschen sind an dem Punkt und wissen nicht mehr weiter, legen dann ihre gesamte Gesundheit in die Hände von Ärzten, die es nicht immer unbedingt besser machen, auch wieder Symptome behandeln und nicht die Ursache finden oder die Ursache gar nicht suchen wollen. Und dass du da schon aufgrund deiner ganzen Erfahrung in der Jugend, in der Kindheit schon irgendwie wusstest, okay, ich muss ja die Wurzel anpacken, damit es besser wird. Das bringt ja sonst alles nichts. Mega. Du hast dir gesagt, dass vor allen Dingen Ernährung bei dir ein großer Punkt war, den du ja dann eigentlich schon 2 bis 3 Mal eigentlich in deinem Leben optimiert und immer weiter optimiert hast. Kannst du uns vielleicht da mal kurz auf deine Ernährungsreise so ein bisschen mitnehmen, was so das erste Mal war, was du geändert hast? Dann hast du ja ein zweites Mal geändert und dann kam ja quasi die Erkrankung und also Covid und dann hast du ja nochmal was optimiert. Das wäre genau. Super spannend, glaube ich, für die Zuhörer.
Ja, also ich glaube auch, dass es so das Wichtigste ist, weil ich bin immer noch der Meinung, dass einfach so die Nahrung unsere erste Medizin sein sollte, neben der Bewegung und die Natur natürlich, aber dass wirklich einfach wir alles selber beeinflussen können, wenn wir halt unsere Nahrung wirklich angehen. Und das war auch das, was ich schon in meinen Kinder- und Jugendtagen so für mich erkannt habe. Also ich habe zum Beispiel immer gemerkt, wenn ich jetzt einen großen Teller Nudeln esse, was halt für Kinder jetzt ganz normal ist, dass es mir absolut schlecht ging. Also ich habe jedes Mal gesagt, mir geht's damit nicht gut, wenn ich das esse. Und dann habe ich so gedacht, okay, an was könnte das liegen? Und dann habe ich halt auch so damals schon so ein bisschen ein paar Bücher recherchiert. Ich bin in die Bibliothek gegangen und habe so, weil damals gab es natürlich jetzt noch, also es gab schon Internet, aber ich hatte jetzt zu dem Zeitpunkt noch keinen Zugang zu. Und dann habe ich halt auch gesehen, okay, dass Gluten und Weizenmehl schon so die Krankmacher auch unserer modernen Gesundheit sind und dachte mir so, okay, alles, was ich gerade aktuell esse, so die typische
Besteht
Standard
daraus.
Ernährung besteht daraus. Früh gibt es irgendwie entweder ein Müsli oder es gibt ein
Brötchen.
Brötchen mit Belag oder wie auch immer. Dann Mittag gibt es irgendwie Nudeln und abends gibt es wieder eine Brotzeit.
Ja.
Und so hat sich das eigentlich komplett durch mein Leben gezogen. Nachmittags vielleicht noch ein Stück Kuchen. Und ich habe schon damals immer gemerkt, also das tut mir nicht gut. Und dann kam ich natürlich auch auf den Punkt, dass Kohlenhydrate bei mir ein sehr, sehr wichtiger Punkt sind und Zucker generell. Also das war auch immer was, was mich immer in meinen Symptomen bestärkt hat, dass ich das so ein Triggerfaktor ist. Und dann kamen natürlich zwei Dinge auf. Also einmal, dass ich die Kohlenhydrate reduziere, in dem Fall auch allen Zucker. Und das war dann so das, was ich als erstes eliminiert habe. Also Weizenmehl, dann generell sehr kohlenhydratreiche, komprimierte Lebensmittel und halt Zucker. Und habe da schon gemerkt, okay, irgendwie geht es mir viel, viel besser. Also ich war schon immer so jemand, ich habe dann eher so die Beilagen gegessen und habe dann nicht so jetzt die Kartoffeln oder, ja gut, Kartoffeln gingen noch halbwegs, aber da habe ich schon immer gemerkt, irgendwie tut mir das ganz gut, wenn ich jetzt zum Beispiel Gemüse mit Ei, Gemüse mit Fleisch oder irgendwie sowas esse und habe mir immer so gedacht, okay, ist schon komisch, weil auch der Sportler sagt ja mal, du musst viele Kohlenhydrate essen. Und dann habe ich halt so ein bisschen recherchiert und im Nachgang kam auch heraus, also ich habe eine spezielle Diabeteserkrankung. Das macht natürlich auch Sinn, dass mein Körper einfach die Kohlenhydrate nicht verstoffwechseln kann, demnach halt der Blutzuckerspiegel nicht abgebaut werden kann, weil mein Insulin im Körper fehlt. Und das war so meine Erkenntnis nach all den Jahren dann auch, okay, jetzt macht einiges Sinn, warum ich halt große Mengen an Kohlenhydraten einfach nicht essen kann, weil eben mein Insulin im Körper fehlt. Und man muss dazu sagen, ich bin auch nicht auf Insulinersatztherapie, also ich spritze kein Insulin, sondern ich mache das nur über die Ernährung, was
Krass.
auch ein großer Benefit ist für mich, weil ich halt in keiner Abhängigkeit bin. Ist natürlich auch immer so ein Risiko, aber das war so ein Punkt, was ich herausgefunden habe und natürlich alle verarbeiteten Lebensmittel. Also das war schon früh so, dass ich erkannt habe, einfach sowieso Industriezucker. Definitiv eben verschiedene verarbeitete Lebensmittel. Ich habe auch immer Ausschlag nach zum Beispiel Rapsöl und Sonnenblumenöl bekommen. Ganz interessant, also alles, was so mit sehr stark verarbeiteten Fetten und Ölen verarbeitet war, habe ich auch immer nie vertragen, sofort Ausschlag bekommen. Und das hat natürlich dann, als ich Zugang zum Internet hatte und recherchieren konnte, auch endlich Sinn gemacht. Und deswegen war das halt so ein großer Punkt. Also Weizenmehl zu eliminieren, Zucker, dann alle sehr stark verarbeiteten Lebensmittel sowie Pflanzenöle, die eben einfach für unseren Körper zu hohes Risiko auch auf die ganze Arterien, Bluthochdruck, alle Krankheiten, die daraus entstehen können eben. Und ja, das war dann so mein Weg, der sich dadurch eröffnet hat, wo es mir halt schon tausendmal besser ging, neben den ganzen anderen Nahrungsmittelunverträglichkeiten wie Laktose und auch Nüsse, die halt auch einfach teilweise sehr schwer verdaulich sind für den Körper. Und ja, so konnte ich dann herausfinden, Stück für Stück, was halt wirklich meinem Körper gut tut und was ihm halt mehr schadet.
Und ich denke, der ein oder andere, der jetzt zuhört, wird sich denken, oh, was bleibt da noch über, gerade wenn man sich nicht so viel damit beschäftigt. Ich merke das auch in meinen Coachings, dass sehr vielen das sehr schwer fällt, selbst wenn sie merken, es geht ihnen besser mit einer Ernährungsform, bei der sie manche Dinge auslassen, dass wir anscheinend so darauf konditioniert sind, dass das erstmal kopfmäßig gar keine Vorstellung macht und für die allermeisten ein immer wiederkehrendes Problem ist. Also lass uns gern mal dran teilhaben. Was kannst du denn noch essen?
Ja, genau. Wie sieht so ein Tag bei dir aus? Was isst du so?
Ja, tatsächlich kann man so viel essen. Und das Schöne ist ja auch, heutzutage gibt es wirklich super viele Möglichkeiten, auch im Internet nach Rezepten zu suchen. Also ich kann euch eine gute Seite empfehlen, die heißt kochen-ohne.de. Können wir dann auch nochmal verlinken. Das sind 1000 Rezepte und man kann vorher filtern, was man eben nicht in dem Rezept drin haben möchte.
Interessant, gut
Also
zu
das ist
wissen.
super, da gibt
Einmal
es auch.
alles quasi.
Ja, genau. Aber es ist wirklich spannend. Also man kann zum Beispiel auch angeben, ohne Ei, histaminfrei,
Cool.
Low Food Map. Also wirklich alles, was du dir vorstellen kannst. Das ist richtig cool. Ohne
Mega.
Mandeln, ohne Sesam. Also alle Allergene, die es halt auf der Welt gibt.
Ein
Und
Luftauflauf.
genau, ein Luftauflauf. Nein, aber ich habe dann wirklich so viel auch dieses Kreative, was ich halt einfach habe, so umgesetzt, dass man halt auch super kreativ werden kann, auch mit wenig Lebensmitteln. Und deswegen, ich sage mir auch wenn es für viele vielleicht ein Verzicht ist, aber die Lebensqualität, die dadurch wieder einem gebracht wird, ist so viel mehr wert als jeder Geschmack der Welt. Ich kann natürlich in ein Restaurant gehen und kann mir eine Pizza bestellen, die vielleicht für 2 Minuten gut schmeckt, aber wenn es mir 4 Tage danach schlecht geht und es noch mal mehr mit sich zieht, dann bringen mir die 2 Minuten Geschmack auch nichts. Dann achte ich darauf, was ich esse, in welcher Qualität es ist, frage gegebenenfalls auch im Restaurant einfach noch mal nach. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Und das habe ich jetzt über die Jahre gelernt. Und es ist so schön, sich damit zu beschäftigen, weil mittlerweile backe ich auch immer für alle Geburtstage, dass ich halt auch mit essen kann. Und jeder findet immer meine Sache am besten. Und es ist natürlich auch eine Bestätigung dann, wenn man weiß, okay, hey, das ist gerade eigentlich die gesündeste Alternative, die man zu einem herkömmlichen gekauften Kuchen haben kann. Und es schmeckt aber trotzdem allen sehr gut. Und es ist natürlich viel ausprobieren, aber es ist einfach super spannend auch, dass es halt doch so viele Möglichkeiten gibt.
Ich glaube,
da kommen jetzt gerade ganz viele Fragen in meinen Kopf. Also erstmal, bevor wir jetzt gleich komplett weitergehen zu dem Thema, Thema Diabetes, würde ich gerne mal kurz ansprechen, weil sehr viele Menschen, das merke ich auch bei mir in der Ernährungsberatung, haben ein Problem mit Insulinresistenz bis hin zu Diabetes schon oder halt Diabetesvorstufe im Endeffekt. Essen zu viel Zucker, zu wenig Proteine, zu wenig gesunde Fette. Also wenn wir jetzt uns die Pommes angucken am Mittag, die besteht zu 100% aus Kacke im Endeffekt. Das Beste ist noch, dass es aus Kartoffeln ist, aber sehr kohlenhydratreich, dann halt Transfette, die drin sind. Frage, du hast ja gesagt, es ist eine besondere Form von Diabetes. Wir kennen ja Diabetes Typ 1 und 2, also der Volksmund, beziehungsweise ich denke mal, unsere Zuhörer kennen auf jeden Fall diese beiden Formen.
Die kennen auch schon Typ 3, unsere Zuhörer, nämlich wenn du anfängst, Demenz und Alzheimer zu bekommen.
Das stimmt, richtig. Wir haben sie ja schon etwas, quasi
ausgebildet.
Das Wort fehlte mir. Ist es eine der beiden Formen oder gibt es nochmal eine spezielle Form, die bei dir festgestellt wurde? Weitere Fragen folgen, beantworte ich.
Genau. Ja, also es ist auf jeden Fall eine Unterform von Diabetes Typ 1, also was angeboren ist. Ich glaube, das sieht man ja auch, dass oft der Diabetes Typ 2 ja schon durch die Ernährung bedingt oder durch den Lebensstil auftritt. Kann man jetzt bei mir natürlich nicht feststellen, weil ich eigentlich schon auch sehr früh in meinem Kindesalter angefangen habe, mich gesund zu ernähren und zu bewegen. Von dem her ist es auf jeden Fall was Angeborenes, was ich ja schon irgendwo intuitiv für mich erkannt hatte. Aber es ist eben eine Sonderform, der heißt Diabetes insipidus. Also es wird eben vor allem durch den Hypothalamus gesteuert, also quasi unser Steuerzentrum im Gehirn. Und wenn da eben ein Fehler enthalten ist, dann werden halt einfach Hormone im Körper unterdrückt. Und es hat einfach über die Jahre dazu geführt, dass eben bei mir die Insulinproduktion komplett eingeschränkt wurde. Also alles, was halt über meine Bauchspeicheldrüse, auch über meine Leber geht, wird halt, da fehlen einfach die Enzyme auch und die ganzen enzymatischen Reaktionen. Und das führt auch dazu, dass ich zum Beispiel unglaublich viel Durst habe. Also ich habe mich dann irgendwann gewundert, so vor 3, 4 Jahren, warum muss ich eigentlich so viel trinken? Also ich habe mir immer so gedacht, okay, ich bin ein guter Trinker, ich trinke 2, 3 Liter am Tag, aber irgendwann habe ich mir so gedacht, okay, es sind doch eher so 5, 6 Liter und irgendwann waren es dann halt mal 7, 8. Und dann habe ich mir schon so gedacht, ich bin aber trotzdem nicht so, dass ich jetzt trinke und dann hört dieser Durst auf, sondern der Durst ist die ganze Zeit da. Und da hat es bei mir schon angefangen, dass ich mir gedacht habe, okay, irgendwas stimmt da nicht. Und da muss man natürlich auch immer schauen, dass die Nieren halt gut funktionieren, dass alles halt im Einklang ist. Und das Einzige, was ich mir damals so gedacht habe, das war dann vor 7 Jahren, weil da meine Periode aufgehört hat komplett. Also ich habe auch seit 7 Jahren meine Periode nicht mehr. Und die Ärztinnen haben damals immer so gesagt, ja, okay, das ist, weil du halt so sportlich bist oder weil du halt einen geringeren Körperfettanteil hast. Ja. Da habe ich so gesagt, ja, aber auf meine Größe bin ich nicht untergewichtig, sondern ich habe trotzdem eine ganz normale Figur und auch die Hormone, also wenn man die im Blutbild bestimmt, waren alle top.
Cool.
Nur meine Periode ist ausgeblieben. Da haben sie auch gesagt, ja, okay, musst du halt wieder die Pille nehmen, dann kommt es schon wieder. Und ich dachte, das ist nicht die Lösung. Und dann habe ich halt zu mir auch gesagt, okay, ich schaue halt jetzt, ob das nicht an was anderem liegt. Und dann hat es halt erst Sinn gemacht. Klar, wenn dein Körper durch den Hypothalamus alle Hormone reguliert und eindämmt, kein Insulin mehr produziert, ist ja auch ein Schlüsselfaktor, dass dann die weiblichen Hormone einfach funktionieren können. Also es ist ja eigentlich anatomisch kannst du das Lehrbuch aufschlagen und es ist komplett sinnvoll und logisch zu erklären, wie der ganze Hormonkreislauf funktioniert. Und damals habe ich auch gesagt, das Problem wird nicht gelöst, wenn ich jetzt die Pille wieder anfange. Das, mehr Gift kann man sich auch nicht in den Körper rein pumpen.
Nein.
Genau, und habe dann eben auch gemerkt, okay, das muss irgendwie auch mit der Diabetesgeschichte zusammenhängen. Und da kann man natürlich aber trotzdem sehr viel über die Ernährung machen. Also mein Durstempfinden und auch alle Insulin- und Blutzuckerbedingten Auswirkungen. Ich hatte auch eine Zeit lang meinen Glukosesensor immer dran. Da sehe ich natürlich eindeutig, was mein Blutzuckerspiegel macht und wie ich den natürlich auch über die Ernährung positiv beeinflussen kann, dass er eben relativ stabil bleibt, dass ich keine überkrassen Schwankungen habe, auch keine langen Phasen, wo das Insulin erstmal wieder abgebaut wird. Und das macht natürlich die Ernährung auf jeden Fall. Also da ist ein ganz, ganz großer Faktor Protein, gesunde Fette und wenig Kohlenhydrate, wenig Zucker. Und dann funktioniert das sehr, sehr gut. Und damit kann man auch sportlich leistungsfähig sein. Dann klappt es nicht.
Sieht man auf jeden Fall bei dir. Du sagst, also die Insulinproduktion wird nicht eingestellt, sondern ist eingeschränkt bei dir. Also es gibt schon noch eine Insulinproduktion, die bei dir stattfindet, oder? Weil sonst?
Also es ist minimal Insulin da, aber also nahezu null.
Ach, krass.
Man kann schon nachweisen, so wirklich in Mikrobereichen, dass Insulin da ist, aber es wird jetzt nicht so, der Insulinkreislauf, wie er normal stattfindet, ist eben nicht mehr da und es wird auch kein Insulin nachproduziert. Also ich müsste laut Diagnostik definitiv Insulin spritzen, weil mein Körper das nicht mehr schafft, eigenständig herzustellen.
Das ist aber ja schon irre, dass du das quasi, also dass du das schaffst, das alleine, unabhängig von allen Sachen, die du sonst schon berichtet hast, das ist ja schon ein Riesenzeichen für alle, wie viel man schaffen kann. Klar darf man auch nicht vergessen, du bist ja sehr akribisch und wirklich sehr straight mit all deinen Sachen. Ist es wahrscheinlich nicht empfehlenswert für jemand, der schon struggelt, weil er jetzt keine Brötchen mehr essen darf, ne?
Nee.
Das stimmt, ja. Aber man kann, wie gesagt, auch Brötchen selbst backen. Also es gibt super viele coole Rezepte, wenn man das jetzt möchte. Und klar, ich bin da wahrscheinlich jetzt ein schlechtes Beispiel in dem Sinne, weil ich schon sehr diszipliniert bin. Aber ich habe auch über die Jahre gelernt, dass es halt immer wichtig ist, dass man sich selbst damit gut fühlt. Und wenn jemand eine Alternativlösung findet für das, was er gerne isst und das ihm gut tut, dann ist es doch das Schönste, was passieren kann. Ich sage zum Beispiel auch, ich habe irgendwann gelernt, ich brauche kein Brot mehr, ich brauche auch keine Brötchen mehr, einfach weil ich so viele andere leckere Lebensmittel habe, die mich mehr erfreuen. Und wenn ich natürlich da mal Lust drauf hätte, dann gibt es mittlerweile sehr gute Alternativen, die es auch zu kaufen gibt. Aber ich glaube, es gibt immer einen Weg, wenn man halt wirklich möchte. Und da ist halt die Frage, möchte man sich einfach gut fühlen oder möchte man nur den Geschmack, der eigentlich zweitrangig ist? Obwohl es mittlerweile ja gute Sachen gibt.
Also, voll. Man muss sich halt einmal, glaube ich, so ein bisschen so ein bisschen durchbeißen, so den Schweinehund so ein bisschen besiegen. 2-3 Wochen kann es ein bisschen hart werden, gerade wenn man halt sehr zuckergewöhnt ist. Und auch teilweise hat man dann Entzugserscheinungen. Aber es ist auf jeden Fall den Weg wert zu gehen, selbst wenn ihr jetzt nicht an Diabetes leidet, sondern einfach nur sehr viel Zucker zu euch nehmt und die negativen Auswirkungen sich bemerkbar machen in Form von Müdigkeit, Verdauungsstörung. Da gibt es ja so viele Dinge, die im Endeffekt dadurch kommen, dass wir einfach zu viel Zucker zu uns nehmen, zu viel Kohlenhydrate auch, weil es im Endeffekt ja auch wieder Zucker ist. Da lohnt es sich auf jeden Fall hinzuschauen. Was mich noch interessieren würde, weil es ja auch länger gedauert hat, bis das bei dir überhaupt diagnostiziert wurde, hatte der Nüchternblutzucker da gar keinen, also wurde da gar nicht irgendwie nachgeschaut am Anfang oder war da gar nichts drin, dass man irgendwie gesagt hat, okay, es ging nur über den Langzeitblutzucker oder noch einen ganz anderen Wert?
Ja, das ist nämlich eine ganz interessante Frage, weil laut Diagnostik bin ich ja immer relativ gesund. Klar, es gibt ein paar Ausreißer in meinen Blutbildern, aber ich habe immer so gesagt, es muss irgendwas geben, was die Ursache für mein Leid ist. Also es ging mir ja nie gut. Ich habe das zwar immer relativ gut kompensieren können, weil ich halt so akribisch darauf geachtet habe, aber wenn ich mal ehrlich bin, ging es mir nie gut. Und dann habe ich wirklich immer zu den Ärzten, also ich habe wirklich darauf gedrängt, dass sie halt vielleicht nochmal andere Werte austesten, dass ich wirklich drauf komme. Und ich bin dann im Endeffekt selbst drauf gekommen, dass man ja mal auch einen Glukosetoleranztest machen könnte, weil ich den Verdacht habe, dass es bei mir so sein könnte, dass ich vielleicht einfach den Blutzucker nicht abbauen kann. Weil mein Nüchternblutzucker war immer relativ normal und auch mein Langzeitblutzucker. Natürlich, weil ich eine Ernährung habe, die jetzt nicht sonderlich zuckerreich ist. Ich schaffe es schon, meinen Blutzuckerspiegel relativ konstant zu halten, wenn ich mich protein- und fettreich ernähre. Das ist ja eigentlich was ganz Logisches. Und deswegen ist es halt den Ärzten auch nie so aufgefallen, weil ich immer so am Grenzbereich war. Erst als ich dann angefangen habe, wieder vermehrt Kohlenhydrate zu essen, weil im Ausdauersport halt so gesagt wird, du brauchst Kohlenhydrate, um Energie zu haben, da habe ich so gemerkt, okay, irgendwie mein Blutzuckerspiegel schafft das jetzt nicht mehr zu auszubalancieren und irgendwie bleibt der relativ hoch.
Wie hoch war der bei dir in dem Fall dann?
So um die 400.
Wo war's?
Genau, also wenn ich zum Beispiel jetzt nur Protein und eine halbe Banane gegessen habe, dann ist der schon über 200 gegangen.
Krass.
Und dann habe ich mir schon so gedacht, also irgendwas stimmt da nicht, weil laut meiner Erfahrung auch als Sportwissenschaftlerin weiß ich, dass es jetzt nicht der Fall sein sollte, dass der Blutzuckerspiegel so hoch schießt.
Vor allem, wenn du halt so aktiv bist auch. Ne? Genau. Also wenn du jetzt die ganze Zeit nur im Bett liegen würdest, ja. Dann selbst dann ist er nicht so hoch eigentlich.
Genau. Und dann hatte ich eben auch den Fall, dass ich dann irgendwann so bei 400 war und dann hat es echt lang gedauert, bis der auch wieder unten war. Und also auf einem normalen Level, ne? Da ist ja dann, das dauert ja dann, weil das Insulin fehlt, bis der Blutzuckerspiegel nach unten geht. Und dann bin ich eben zum Arzt und dann haben wir den Glukosetoleranztest gemacht und ich hatte irgendwie so an die 300, also irgendwie so zwischen 200 und 300. Und ich habe aber schon gesagt, ich kann nicht so viel Glukoselösung auf einmal trinken, weil ich glaube, mir wird schlecht. Und dann haben die schon die Hälfte quasi von diesem ursprünglichen Zuckergemisch da mir gegeben. Und dann musste ich eben nach einer Stunde und nach 2 Stunden nochmal hin und es war halt immer noch genauso hoch. Und haben dann schon die Ärzte gesagt, okay, also irgendwie ist das komisch, dass sich dein Blutzuckerspiegel nicht reguliert. Und erst da ging die Reise los, dass man gesucht hat, okay, liegt bei mir halt wirklich eine Erkrankung vor oder nicht. Ja, krass. Und das war dann krass. So der Punkt. Also ich bin eigentlich selbst drauf gekommen, dass da was nicht stimmt. Und ich musste so ein bisschen die Ärzte überzeugen, weil klar, wenn man mich jetzt sieht und ich komme da in meinen Sportsachen in die Praxis rein, dann sagt jeder, ja, du bist ja augenscheinlich gesund.
Was so ein Test Problem ist, im Kopf. Ja, genau. Die sich da mal wieder.
Du denkst, du bringst dir das raus. Ja, und da wurde dann, ja.
Ja, sprich weiter.
Ja, und da wurde ich dann schon mehr ernst genommen und da haben die dann schon gesagt, okay, einen Glukosetest kann man jetzt nicht fälschen. Vor allem, weil ich da, also die Praxis war direkt bei mir unten drunter. Ich habe damals noch in so einer Mietswohnung gewohnt und da war die Praxis unten drunter und da wussten die halt auch, okay, ich kann jetzt halt irgendwie mir zusätzlich noch was reinessen oder so, weil ich halt da unter Kontrolle war. Und da wurde ich dann schon mehr ernst genommen, zumindest ein bisschen.
Krass. Also krass einfach, dass das ist ja leider häufig so, ne, dass man selber am besten die Diagnose schon halb vorstellen muss. Und es gibt natürlich Ausnahmen, ne, zwischendurch auch mal Ärzte, aber heftig. Also vielleicht magst du uns jetzt mal erzählen, wie man mit dieser ganzen Geschichte dann auf die Idee kommt. Und du hast ja auch vor deinem Laufen schon mal eine längere Karriere im Kraftsport hinter dir. Also du warst ja immer schon sehr sportlich. Aber wie kommt man dann auf die Idee zu sagen, so, und jetzt will ich professionell in den Laufsport gehen, der ja sehr viel Belastung auch für den Körper.
Ja, vor allem für die Lunge. Ja. Also wenn ich überlege, ne, sie kriegt keine Luft. Ach ja, ich werde mal Läuferin. Naheliegend.
Ich meine, viele nach Covid sind froh, wenn sie überhaupt wieder 600 Meter oder so gehen können. Ne?
Ja, genau. Ja, tatsächlich war das so ein ganz großer Punkt. Ich habe ja damals in der Schulzeit angefangen, Fußball zu spielen und damals war es auch so mein größter Traum, Profifußballerin zu werden. Und ich musste aber schon immer mehr machen als die anderen. Also ich war jetzt nicht die Talentierteste, aber ich habe halt sehr viel Eigeninitiative neben dem gewöhnlichen Training aufgebracht. Also ich bin auch vor der Schule noch laufen gegangen, damals mit so 12, 13 Jahren, immer so 5 Kilometer. Weil ich wusste, ich muss durch mein Asthma meine Lunge irgendwie an die Belastung gewöhnen und das schaffe ich aber nicht, wenn ich nur 1-2 Mal Training habe. Also habe ich jeden Tag dafür gearbeitet, also wirklich gearbeitet, auch schon als Kind, weil ich das einfach so sehr wollte. Und da war es natürlich immer so, dass ich halt damals auf Asthma-Medikamenten war und es trotzdem immer so war, dass ich Probleme auch hatte. Also ich konnte nie wirklich lang Fußball spielen, auch wenn ich eingesetzt wurde. Und dann war das, glaube ich, so, genau, ich habe dann in der 4. Liga gespielt und wir waren dann kurz vorm Aufstieg, also ich habe dann auch eine Zeit lang noch 3. Liga gespielt, das ist quasi bei den Frauen ja schon jetzt, ja, es
ist halt. Das ist schon gut, wenn ich überlege, zur 2. Liga, da war ich sogar schon mal im Stadion, keine Ahnung, Borussia gegen Aachen damals, also 3. Liga ist schon, das ist nicht mehr Amateur hier, also, ne?
Genau, also wir hatten auch jeden Tag Training und es war schon sehr ambitioniert, aber ich wusste halt immer irgendwie, limitiert mich meine Lunge und mein Asthma enorm. Und dann habe ich ja mit Fußball aufgehört 2017. Es war so während der Studiumszeit, weil ich auch ziemlich oft verletzt war, Sehnenrisse hatte und habe dann so gedacht, okay, dann mache ich einfach Sport, so wie es mir Spaß macht. Und da habe ich ja auch dann mit dem Fitness-Kraftsport angefangen. Es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Aber ich muss schon sagen, dass mir auch während dieser Zeit immer so dieser Ausdauersport gefehlt hat. Bin dann viel Fahrrad gefahren, aber irgendwie war es nicht das Gleiche. Und dann kamen ja die ganzen Erkrankungen und vor allem eben Covid und der Lockdown und so. Und dann fiel natürlich Krafttraining weg. Ich hatte ein paar Gewichte zu Hause, aber irgendwie war dann alles so, okay, was mache ich eigentlich jetzt? Ich darf ja nichts mehr machen. Also war ich halt viel wandern, viel spazieren und da war es wieder so die Einschränkung mit meinem Asthma. Und dann dachte ich mir auch so, okay, es war dann Ende des Jahres, also 2021, dass ich mir gesagt habe, wenn das Wasser aus meiner Lunge und meinem Herzen im Januar oder Februar draußen sein sollte, dann fange ich wieder mit einem Sport an. Und es war dann tatsächlich so, dass im Februar 2022 dann so das Wasser jetzt draußen war, also auch nachweisbar keine Schädigungen, so ein bisschen Narbengewebe noch, aber jetzt nichts Schlimmes mehr war. Und dann habe ich so gedacht, okay, jetzt bin ich ja wieder gesund, jetzt fange ich mit irgendwas an. Und dann dachte ich mir aber, Mist, es ist irgendwie immer noch so diese Corona-Sache. Wenn ich jetzt wieder im Fitnessstudio anfange, kann es sein, dass vielleicht wieder ein Lockdown kommt, man weiß es ja nicht. Also blieb mir eigentlich nur ein was übrig und es war halt so halb noch Winter und Fahrradfahren konnte man nicht. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, jetzt fange ich halt einfach mit dem Laufen an. Vielleicht ist das was, was ich halt immer machen kann, egal wo ich bin. Brauchst eigentlich nur ein paar Laufschuhe und dann geht's los. Und dann übermotiviert, wie ich bin, habe ich mir gleich Laufschuhe gekauft, Laufschuhe angezogen, bin rausgegangen und so nach 400 Metern musste ich abbrechen, es ging gar nicht mehr. Und ich bin wirklich so richtig langsam gelaufen. Also nicht mal so, dass man schon von Joggen reden kann, sondern es war wirklich einfach so schnelles Gehen. Und dann habe ich das gedacht, nee, ich möchte diesen Zustand und meine Gesundheit nicht so hinnehmen. Ich werde jetzt Mitte des Jahres einen Halbmarathon laufen. Für alle Zuschauer Zuhörer, die das nicht wissen, Halbmarathon sind 21 Kilometer.
Ein bisschen länger als die 400 Meter.
Genau, ein bisschen länger. Und das war dann der Punkt, wo dann einfach so die Motivation, vielleicht auch so diese kleine Leistungssportlerin in mir hochkommt und gesagt hat, okay, ich probiere das jetzt einfach systematisch. Ich nehme mir eine Trainingssteuerung her, ich kontrolliere alles mit einer Pulsuhr, auch mit einem Herzfrequenzgurt und ich versuche das einfach so gut wie möglich umzusetzen. Und da war dann schon so erstmal natürlich die Enttäuschung groß, weil wenn du dir was vornimmst, dann halt einfach gar nichts geht. Aber ich habe dann wirklich angefangen, ab Februar systematisch zu trainieren und ich bin dann im Mai 2022 meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Das in einer Stunde 28.
Ja, und dann noch in so einer Zeit. Also mal kurz als Beispiel dazu, als ich so krank war, habe ich mir mal gesagt, lieber Körper, wenn du jemals wieder laufen kannst, dann bin ich für immer zufrieden. Und du nimmst dir vor gleich, ja, schön.
Warte also noch mal kurz, wie lang war der Lauf, in wie vielen Stunden, was hast du gerade gesagt?
Ich bin 21,1 Kilometer in einer Stunde 28 gelaufen. Also das ist so vier...
Da war doch Betrug im Spiel. Ja, Doping. Doping war das bestimmt.
Ich sag nur Cordyceps, aber das kommt
ja schon. Ja, genau, ne? Das wird es gewesen sein.
Die Pilze, da war ja noch was. Ja, und da habe ich dann so gemerkt, okay, klar, das war für mich ein Riesenerfolg für mich selber, weil ich habe davon auch jetzt nicht groß irgendwelchen Leuten was erzählt davon, dass ich das mache, sondern es war immer so ein Ding, was ich einfach für mich wollte. Ich wollte es auch niemandem beweisen, sondern ich wollte einfach schauen, was macht mich gerade glücklich. Und ich würde sagen, dass das Laufen mich einfach sehr gerettet hat. Zum einen aus dieser ganzen mentalen Belastung, die natürlich auch, ich würde mal sagen, jeder junge, aber auch ältere Mensch hat, wenn es einem mal so richtig schlecht geht. Aber zum einen auch einfach so eine wirkliche Motivation, dran zu bleiben, um seine Gesundheit zu optimieren. Weil immer dann, wenn es auch mal zwischenzeitlich schwierig wird, denke ich mir immer wieder, zum einen bin ich unglaublich dankbar, was mein Körper jetzt leisten kann. Aber ich vergesse natürlich auch nie, wo ich herkomme. Und da wird man auch vernünftig in gewissen Situationen, wo man einfach weiß, okay, jetzt muss ich noch mehr auf meinen Körper wieder achten. Jetzt kann ich vielleicht Dinge nochmal anders probieren, nochmal anders betrachten und immer dieses sehr, sehr Verantwortungsvolle mit seiner Gesundheit. Das hat mich einfach immer dazu inspiriert auch, dass ich definitiv weiter dranbleibe und da würde ich schon sagen, das Laufen war mein größtes Glück und ist jetzt auch meine größte Leidenschaft, um einfach noch weiter, nicht nur gesundheitlich, sondern auch einfach ja in dem Leistungssport mich weiter zu verbessern.
Ich finde das so schön, weil viele Leistungssportler machen ja den Leistungssport an sich zu ihrer Priorität, vergessen aber sehr oft dann auch, was es dem Körper abverlangt. Und bei dir ist es ja eigentlich genau das Gegenteil. Du hast dich ja mit Hilfe des Sportes wieder wirklich zur Gesundheit gebracht und weißt immer halt auch darum, dass das halt natürlich ein sehr, ja, wie soll ich sagen, ein schmaler Grat zwischen Überbelastung und gesundheitlichen Vorteilen ist. Da ist natürlich auch Regeneration ein sehr, sehr großes Thema. Hast du ja eben in der Einleitung auch schon mal gesagt, dass die Schlaf sehr wichtig ist, Thema Regeneration. Was machst du noch dafür, dass du regenerierst? Weil das sind ja wirklich, wie viele Einheiten hast du gesagt, machst du pro Woche? Ja, einige,
sehr,
ne?
Ja, sehr viele. Also ja. Meistens so 2 bis 3 Einheiten pro Tag. Natürlich ist da die Ernährung und vor allem die Regeneration viel wichtiger, weil viele sehen immer natürlich den Sport, den du machst, aber eigentlich ist die Arbeit alles, was du neben der Haupttrainingseinheit machst. Und das ist auch das, was immer, finde ich, bei den Leistungssportlern, die man auch im Fernsehen sieht oder auf Instagram verfolgt, sehr, sehr schade, dass immer nur das Training gezeigt wird, aber eigentlich was alles neben dem Training bedeutet, kommt viel zu kurz, finde ich, was auf Instagram gezeigt wird. Und da sind wir wieder auf dieser heilen Welt, was auf Instagram auch oft publiziert wird, weil es ist einfach nicht so. Es bedeutet viel Arbeit und es bedeutet auch viel Arbeit, vor allem wenn man nebenbei einen Vollzeitjob hat. Es ist ja nicht so, dass ich mich hier ausruhen kann und meinen Sport so nach Lust und Laune mache, sondern ich habe ein ganz normales Leben, wie jeder andere auch. Aber ich sage, wenn du halt die Dinge, die du wirklich machen möchtest, priorisierst und dann auch deinen Tag so strukturierst, dann geht es auf jeden Fall auch auf einer gesunden Art und Weise. Und das möchte ich halt vor allem auch rüberbringen, dass man eben sich nicht schinden muss, weil ich höre auch oft immer so, ich habe ja keine Zeit dafür. Aber ich bin auch der Meinung, und es klingt vielleicht auch drastisch, wenn einem was wirklich wichtig ist, dann findet man die Zeit und dann muss man einfach vielleicht auch in seinem Tag ein bisschen umstrukturieren und die ein oder andere Stunde vielleicht auch TV oder mal Handyzeit weglassen. Und damit geht's einem auch sowieso viel besser. Wir leben in so einer digitalisierten Welt, die aber nicht immer nur das Positive darstellt, sondern vor allem viel auch ein Stressfaktor ist. Und der Körper kann nie entspannen, wenn ich halt ständig mich mit Informationen auch im wahrsten Sinne des Wortes vollballer oder einfach so mein Körper dann komplett übergereizt ist. Und deswegen ist für mich Regeneration jetzt nicht zum Beispiel auf dem Sofa zu chillen und nebenbei Instagram anzuschauen, sondern für mich ist Regeneration wirklich Entspannung in der Natur, auch barfuß draußen zu laufen. Großer Faktor ist Grounding für die auch Entzündungshemmung. Habt ihr ja vielleicht auch schon sehr viel davon gehört und auch praktiziert es selbst und eben dann auch wirklich Zeit abseits von allen elektronischen Medien, weil da kann der Körper zur Ruhe kommen. Und den Schlaf, die Ernährung zu priorisieren, das ist eigentlich das, was der Mensch braucht. Und es wird leider heutzutage viel zu oft vergessen.
Absolut. Ein wichtiger Punkt. Du hast ja sicherlich auch, oder sieht man auch manchmal in deinen Stories, das ein oder andere Supplement, was dich vielleicht unterstützt. Ne? Also ich denke mal, wir sind uns einig, Ernährung ist der Hauptpunkt. Aber ne, du sprachst jetzt schon Cordyceps an, es gibt bestimmt auch noch ein paar andere Dinge. Ich denke mal, Aminosäuren kommen bei dir auch vor. Vielleicht magst du noch mal erzählen, was du da für wichtig hältst in Bezug auf, wenn man so viel Sport macht. Vielleicht nicht so viel wie du, aber generell, wenn man sagt, man macht sehr viel Sport, was für dich so Sinn macht noch als Regeneration?
Ja, also ich muss definitiv auch sagen, und da würde ich jetzt mal sportunabhängig sprechen, dass definitiv einfach die Nahrungsergänzung einen sehr, sehr großen Teil unserer heutigen Gesundheit darstellt, weil wir einfach durch unsere heutige Ernährung nicht mehr sicherstellen können, dass wir alle wichtigen Mikronährstoffe und Nährstoffe, die der Körper wirklich braucht, konsumieren können. Weil
also da befinden wir uns jetzt gerade schon in den verschwörungstheoretischen Ansätzen, denn laut DGE ist das total möglich, dass man
und
sich...
Und auch nicht mehr als ein Ei, ne?
Ja, genau. Ja. Nicht mehr als ein Ei. Und ausgewogene Ernährung kann auf jeden Fall eine Supplementierung von gewissen Nahrungsergänzungsmitteln komplett überflüssig machen. Aber gut, wir können weiter auf diesem Gebiet.
Ja.
Also alle Zuhörer wissen, dass wir genau derselben Ansicht sind. Darum bin ich super gespannt, was du noch zu sagen hast. Ich wollte gerade nochmal sagen, was mal so lustig ist. Weil so viele Leute, die wirklich verstanden haben, was Gesundheit ist, wissen, dass das eigentlich nicht mehr ohne geht, weil wir in keiner perfekten Welt leben, wo das noch möglich ist.
Genau, das ist richtig. Weil wenn wir einfach schon mal am Anfang von unserer Nahrungskette gehen, früher, als man alles selbst im Garten angebaut hat, als es noch keine Pestizide gab, als man vielleicht noch die eigenen Tiere hatte, die man dann auch, wo man musste, was man den Tieren füttert und dann deren Fleisch oder auch Produkte genutzt hat, da war das natürlich noch ganz anders. Aber jetzt fängt es schon beim Grundwasser an, was einfach verschmutzt ist. Dann wird alles an Gemüse und Obst, vor allem importiert, auch sehr mit Pestiziden belastet. Und da können wir einfach nicht mehr sicherstellen, dass überhaupt die Mikronährstoffe, die darin enthalten sind, im Körper auch ankommen. Und dann kommt es natürlich auch dazu, dass ich würde mal schon meinen, dass 99% der Bevölkerung einfach Darmprobleme haben, vielleicht auch nicht wissentlich, aber auf jeden Fall sind die Darmprobleme da durch die heutige Ernährung und durch die Umwelteinflüsse. Und da ist es natürlich einfach so, dass dann die ganzen Nährstoffe auch nicht ankommen können, wenn der Körper einfach da das gar nicht verwerten kann. Und dann wird es einfach ausgeschieden und wir können nicht mehr das eigentlich aufnehmen, was der Körper wirklich braucht. Wenn dann natürlich noch so Faktoren wie Zucker, Weizenmehl, Transfette hinzukommen, dann hat der Körper eigentlich nichts, mit dem er wirklich was anfangen kann. Und deswegen finde ich schon, dass unabhängig jetzt vom Sport Nahrungsergänzungsmittel eine sinnvolle Unterstützung sein können, wenn es natürlich in so einem Maße ist, was der Körper auch individuell braucht. Also es gibt ganz unterschiedliche Ansätze, wie man rangehen kann. Ich denke, es gibt 3-4 Supplements, die wirklich jeder unabhängig von seiner Anatomie und Voraussetzungen und genetischen Grundlagen nutzen sollte. Also gerade zum Thema Aminosäuren, Proteine, da braucht man gar nicht mehr drüber sprechen.
Das leider ist einfach doch, was, es haben immer noch so viele nicht verstanden.
Dann muss man doch drüber sprechen. Ja, ich
glaub, ein Ei reicht doch pro Tag.
Genau, nicht. Bitte esst mehr Eier, schon mal dazu. Ja, aber das sind wirklich so Dinge, wo ich definitiv sage, das braucht jeder. Also gerade auch was so gewisse Spurenelemente angeht, was einfach im Körper definitiv viel zu defizitär ist bei jedem, ist einfach so ein ganz, ganz großer Punkt. Und klar, ein Sportler hat einen erhöhten oder Sportler haben erhöhte Bedarf an solchen Mikronährstoffen, aber da sprechen wir ja trotzdem von einer Minderheit. Also dass Bewegung ein großer Punkt ist und für jeden auch enthalten sein sollte, das ist ein Fakt, den ich auch betonen möchte, aber jetzt, wenn man einen Sportler und einen normalen Menschen anschaut, in dem Sinne, der sich einfach gern bewegt, dann hat man da natürlich nochmal andere Unterschiede, die man betrachten muss, aber es sind definitiv Dinge, wo ich der Meinung bin, dass da jeder davon profitieren kann. Da fängt es schon beim Vitamin D3 an, gerade in unserer Region. Man hört es immer wieder. Und auch Omega-3-Fettsäuren, ne? Ich meine, ihr kennt euch da bestens aus. Wenn man einmal in der Schiene drin ist, dann klingt es schon so abgedroschen. Aber es gibt halt trotzdem noch ganz viele Menschen, die eben das noch nicht verstanden haben oder sich noch nicht damit beschäftigen. Und da macht es halt auch Sinn. Und gerade was das Thema Protein angeht, das sind einfach unsere Bausteine, auch Aminosäuren für so viele Stoffwechselprozesse zuständig. Ich habe ja auch ganz lange in der Ernährungsberatung gearbeitet und dann kam immer so, aber ich möchte doch gar keine Muskeln aufbauen. Warum muss ich denn Aminosäuren und Protein zu mir nehmen?
Genau.
Und dann habe ich immer erklärt, für was Aminosäuren eben im Körper noch zuständig sind und alles so, oh, ja krass, okay, dann muss ich das jetzt wohl doch nehmen. Und ich so, ja, sehr auf jeden Fall von Vorteil. Also natürlich ein ganz großer Punkt Aminosäuren. Da gibt es natürlich entweder so den Fall, man nimmt einfach alle essentiellen Aminosäuren, die halt der Körper benötigt. Dann ist man sowieso gut, würde ich mal sagen, versorgt mit allen Aminosäuren. Und ich nehme halt noch 2 Aminosäuren nochmal extra zu mir. Das ist einmal Isoleucin und vor allem auch Glutamin. Halt einfach, weil ich auch Darmprobleme habe und aber auch die Regeneration dadurch begünstigt wird. Lysin nehme ich vor allem so in Erkältungsphasen, weil ich einfach merke, dass dadurch das Immunsystem noch unterstützt wird. Also das sind einfach so ein paar Sachen, die man für sich selbst herausfindet. Aber was eben noch viel wichtiger ist, dass man mal so eine wirklich individuelle Ausgangssituation bestimmt. Das habe ich dann gemacht und ich habe jetzt auch einen Anbieter gefunden, wo ich einfach wirklich auf mich zugeschnitten auch ein Mikronährstoffpräparat habe, wo ich einfach genau die Dosierung habe, die ich brauche, weil ich war halt irgendwann am Ende und hatte einen Supplement-Schrank und ich habe so viel eingenommen, weil ich halt so viel wusste, was gut sein kann. Aber dann ist es natürlich immer schwierig, okay, stimmt die Dosierung jetzt? Muss ich das überhaupt einnehmen? Hat mein Körper da einen Mangel oder nehme ich es nur, weil ich es irgendwo gelesen habe, dass es gut ist? Ja. Und deswegen ist halt einfach wichtig, okay, ich habe meine Basics, die dürfen nie fehlen. Und alle anderen Dinge nehme ich dann tatsächlich so ein bisschen auch nach Jahreszeit und vor allem auch nach aktuellen Befinden. Es gibt halt Phasen, die wichtiger sind. Da gehe ich auch viel nach dem zirkadianen Rhythmus. Also schon alles sehr kompliziert, aber es muss nicht verkompliziert werden, würde ich es jetzt mal so beschreiben.
Die Firma, von der du gesprochen hast, ne, wo du diese individualisierten Supplements bekommst, magst du das vielleicht mit den Zuhörern teilen oder ist das nur für Sportler interessant?
Ja, also es gibt zwei Firmen. Ich hatte einmal, das ist vielleicht für welche interessant, die jetzt nicht so in dem extremen Sportbereich sind, Firma Medicross, da wird auch vorher so ein Aminosäurenprofil bestimmt. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und dann wird eben so ein, ja, auch so ein Granulat erstellt, wo man dann einfach genau diese Mikronährstoffe in der Dosierung hat. Und dann nimmt man das Granulat ein. Super easy. Man muss nicht an viel denken. Man muss nicht seine Pillenboxen jeden Tag selbst bestücken. Das ist natürlich sehr einfach, würde ich mal sagen. Und ich bin noch bei der Dr. Caroline Rauscher. Ist eine sehr gute, auch Sportmedizinerin, hat ein eigenes Institut. Und sie macht auch ein sehr umfangreiches Blutbild und daraufhin erstellt sie auch so ein Granulat. Und ich muss auch sagen, es ist definitiv günstiger, wenn man halt so einen Komplex hat, der auf einen zugestellt ist. Weil ich muss schon sagen, ich habe im Monat, ich würde mal sagen, über 600, 700 Euro für meine Nahrungsergänzungsmittel ausgegeben, jeden Monat. Teilweise waren es auch in Phasen bis zu 1.000 Euro. Und natürlich war es mir auch wichtig, das muss ich auch sagen. Also niemand gibt ja freiwillig so viel Geld aus, wenn es ja nicht wichtig ist.
Ja,
weil
man
ist.
Wird ja irgendwann kirre, ne? Man denkt ja, ah, das brauche ich auch noch, so kann ich mich auch noch optimieren, das fehlt auch noch, das könnte mir noch helfen. Und dann irgendwann hast du halt, ne, eine ganze Armee von Nahrungsergänzungsmitteln bei dir im Schrank stehen.
Genau.
Und weißt gar nicht mehr, wann du überhaupt noch einnehmen sollst.
Ja, alles, und dann, so, ne? Und dann denkst du halt auch so, okay, jetzt habe ich wieder was gelesen, was gut sein könnte, aber jetzt kann ich ja das andere nicht aufhören, weil jetzt habe ich ja angefangen. Und dann ist es natürlich oftmals auch so ein, okay, ich kann jetzt noch das nehmen, das nehmen, das nehmen, das nehmen, aber brauche ich das halt wirklich? Und da habe ich mich dann auch dazu entschieden, das wirklich individuell zu machen und lasse dann eben alle 3 Monate mein Blutbild bestimmen. Und anhand des Blutbildes wird dann immer für 3 Monate erstellt. Und da bin ich jetzt, kann man ja mal ehrlich den Preis ansprechen, für die 3 Monate bei 350 Euro.
Und das ist natürlich, finde ich, geht
wesentlich günstiger, als wenn ich jeden Monat über 700 Euro zahle.
Voll. Plus die Blutwerte dann noch oder sind die schon inklusive dann?
Nee, die muss ich natürlich selbst top, zahlen. Ne? Außer es gibt natürlich irgendwas. Ich habe natürlich auch Ärzte, die jetzt sagen, okay, die Blutbilder müssen bestimmt werden.
Ja.
Da, also es ist bei mir immer so Hälfte, Hälfte, Hälfte. Hälfte zahle ich selber, die Hälfte wird halt bestimmt. Und von dem her ist es eigentlich ganz praktisch und bin jetzt wesentlich günstiger, als wenn ich natürlich jeden Monat zu viel selbst zahlen muss.
Ja. Krass. Ja, cool. Danke
und
fürs
plus
Teilen.
Plus die Vitalpilze nimmst du wahrscheinlich trotzdem auch noch dann extra dazu, oder?
Ja. Also da muss ich auch sagen, das war wirklich so auch mein Game Changer, gerade in der Corona-Zeit und natürlich danach, also Post-Covid, würde ich schon auch sagen, dass die Vitalpilze definitiv meine Gesundheit verbessert und mich auch gerettet haben. Gerade was Cordyceps angeht, ist immer noch mein Lieblingspilz, sage ich auch immer wieder, weil ich da das erste Mal dann auch 45 Minuten am Stück laufen konnte, also richtig joggen, ohne dass ich Probleme hatte. Und ich bin jetzt auch frei von allen Asthma-Medikamenten. Also das ist auch nochmal was Positives, dass ich wirklich auch dadurch mein Asthma heilen konnte und es unterstützen konnte. Und das nehme ich auch täglich ein. Also das ist wirklich was, dass ich Cordyceps und Hericium wirklich täglich einnehme und dann Chaga nehme ich auch täglich ein wegen meinem Sport, einfach als Unterstützung fürs Immunsystem. Muss natürlich immer sagen, wenn man viel Bewegung hat, viel draußen ist, ist natürlich das Immunsystem immer angegriffen und deswegen ist es auch gut, wenn man da eine Unterstützung hat. Und dann gibt's noch eben, gerade was den Schlaf anbelangt, also Reishi und Hericium, das nehme ich auch tatsächlich täglich, weil ich dadurch auch meinen Tiefschlaf so gut verbessern konnte, dass das einfach natürlich für die Regeneration unabdingbar ist.
Ja, da könnt ihr
also
auf jeden Fall
unterstreichen.
Sorry. Ja. Aber da könnt ihr auf jeden Fall gerne nochmal auf der Seite von Smains vorbeischauen und auch nochmal die Folgen reinhören, die wir mit Max und Laura aufgenommen haben zum Thema Vitalpilze. Und da gilt ja Werbung an dieser Stelle weiter in unserer Code Strong Rebels für Wiederholungstäter und Strong Rebels 10 für Erst- oder Neukunden, Erstbesteller. Schaut da gerne mal rein und genau, wenn ihr da neugierig geworden seid, jetzt was Laura so erzählt hat, ihr haben die auf jeden Fall, das habst du ja letztens, glaube ich, schon mal ein bisschen erzählt, viel geholfen, also in der anderen Folge, die wir mit dir auch schon aufgenommen hatten, bei deiner Erkrankung gerade gerade was halt die ganze Covid-Sache dann anging, dass du da auch mit so einem kleinen Holy Grail irgendwie für dich entdeckt hattest mit den Vitalpilzen. Und klar, nicht nur Vitalpilze helfen euch dann dabei, gesund und frei von allen Beschwerden zu werden, aber es kann ein sehr, sehr cooles Tool auf jeden Fall sein, um eure Gesundheit zu optimieren. Angesichts, ich gucke gerade hier auf die Zeit, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben, also angesichts des Zeitnots oder des Zeitmangels, würde ich jetzt gerade mal hier diese Folge gleich abschließen mit der letzten Frage, würde dich vorher aber gerne schon mal fragen, ob du bereit wärst, eine weitere Folge mit uns aufzunehmen, mit dem Schwerpunkt zum Thema Marathon-Vorbereitung, Laufen, wie komme ich zum Laufen, weil ich glaube, also mich interessiert es mega viele. Und viele würde das interessieren. Ja, gerade ja. Bei so einem, ich kann gar nichts, bis hin zu, ich bin krass. Also, ja. Ne?
Sehr das gern.
Wär, ja, cool.
Also sehr schön. Wir können auch, bevor die letzte Frage kommt, schon mal da so ein Thema anschneiden. Das, ich glaube, dass es vielleicht für viele auch interessant sein kann, auch als Motivation, wie fange ich überhaupt jetzt nach einer Erkrankung mit dem Sport wieder an, mit der Bewegung, dass das vielleicht auch so eine kleine Motivation schon ist, mit Hinblick natürlich auf die zweite Folge. Mhm. Weil ich glaube, das ist für viele natürlich so, die jetzt vielleicht auch mal sportlich waren oder eben einfach generell sich gern bewegen möchte, ein ganz, ganz großer Struggle, den man täglich hat, wenn man so krank war oder krank ist. Ja, kann ich überhaupt das wieder machen? Und da ist wirklich so das Wichtigste, einfach leicht anfangen und wirklich so Schritt für Schritt die kleinen Erfolge zu sehen. Und selbst wenn es mal nur eine Minute mehr ist, die man macht, da muss man wirklich Geduld haben. Und ich dachte auch am Anfang, oh, ich fange jetzt an und habe jetzt voll die krassen Steigerungen. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall, wenn man so eine Erkrankung hatte. Da muss man so ein bisschen auch in den Prozess vertrauen und Stück für Stück sich herantasten und heranarbeiten. Und das geht aber, wenn man das halt wirklich schlau und vor allem konsequent angeht.
Ja, ja, definitiv. Also ich habe auch lange gebraucht, ne, mit Annes Hilfe, ja. Aber es ist ein Prozess, ne? Vor allen Dingen, wenn man vorher vielleicht jetzt nicht so sportlich war wie du.
Ja, aber das ist wirklich so, dass man auch, selbst wenn man am Tiefpunkt ist und möchte einfach so für sich so eine Routine entwickeln, es geht alles definitiv. Und da ist halt einfach nur wirklich so dieses Commitment, also einfach so vielleicht auch für sich selbst zu sagen, okay, ich möchte das gerne, ich möchte das für mich und ich gebe mir jetzt auch so einen kleinen Vertrag mit mir selbst, dass ich das eben machen darf und machen kann, damit es mir irgendwann leicht fallen wird, weil das wird auch passieren, dass es dann irgendwann leichter wird. Aber das ist halt das Wichtigste, das Commitment und vor allem dann Consistency. Also, dass man einfach täglich dann daran glaubt, dass es auch besser wird und nicht nur sagt, oh, ich muss das jetzt machen, weil ich will ja irgendwie meine Gesundheit verbessern, sondern dass man wirklich sagen kann, man darf und man schätzt es auch wirklich, dass es wieder möglich ist. Und selbst wenn es nur aus 20 Metern 50 werden, so habe ich auch angefangen. Und das ist, wenn man dann mal das sich vielleicht auch so augenscheinlich irgendwo notiert oder sich das aufzeichnet, welchen Weg man dann zurückgelegt hat, dann ist man am Ende auch viel mehr stolz auf das, was man halt geschafft hat. Auch wenn es vielleicht von außen jetzt die Leute sich so sagen, oh, das ist ja überhaupt nicht was Großes, aber für einen selbst, das ist das Wichtigste.
Ja, oder darf man ja auch so ein bisschen sein eigener Coach sein oder sich dann vielleicht sehen aus den Augen des Elternteils oder so. Wenn ich mein Kind jetzt sehe, das vorher 2 Schritte gelaufen ist, auf einmal dann 10 Schritte läuft, da ist das die größte Party. Man selber ist dann der größte Kritiker immer und da darf man auch wieder mehr so sein bester Freund oder seine beste Freundin werden und sich wirklich mal auf die Schulter klopfen, was man einfach schon geleistet hat, sich nicht die ganze Zeit immer so niederzumachen, weil auch gerade dieser mentale Aspekt, da hatten wir auch, ich glaube in der Einladung hast du auch nochmal das sehr schön gesagt, Sanina, was Laura quasi auch dafür steht, dass mentale Stärke oder generell so dieser mentale Faktor so, so wichtig ist und also ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon sehr auf die Folge, weil ich glaube, da wirst du schon auch noch mal ein paar Denkanstöße, was das angeht, geben können. Sarina, möchtest du die letzte schöne Frage stellen?
Also, du kennst die Frage wahrscheinlich noch vom letzten Mal. Wenn du nur eine Sache mit der Menschheit teilen könntest, wie sie ihre Gesundheit verbessern, welcher Ratschlag wäre das?
Ja, da wäre definitiv mein Ratschlag, hört auf die Natur und geht wieder zu dem zurück, wie unser Mensch eigentlich war, als bevor die ganze Industrialisierung auch kam, denn ich glaube, dass der Großteil der Menschen, wenn er wirklich wieder zu dem Ursprung zurückgeht, mit Bewegung, Ernährung und auch dem zirkadianen Rhythmus seine Gesundheit so verbessern kann, unabhängig von all den Erkrankungen, die vielleicht aktuell da sind, aber einfach wieder dieses einfache, natürliche Leben, das ist das, was ich für mich erkannt habe, was am besten funktioniert und wo ich auch der Meinung bin, dass es jedem helfen kann. Also Sonne, Bewegung, guter Schlaf und wirklich natürliche, unbelassene Ernährung. Und dann sind das so meine wichtigsten Faktoren, um mich gut zu fühlen und auch meine Gesundheit voranzutreiben.
Cool, sehr schön.
Laura, wir danken dir von Herzen. Es war so, so schön mit dir. Ich könnte jetzt noch 2 Stunden wahrscheinlich oder
ja.
Wir können noch 2 Stunden weiterquatschen mit dir, aber du musst los. Du bist viel beschäftigt, hast einen straffen Zeitplan und brauchst natürlich auch wieder die Regenerationszeit für dich. Wir freuen uns jetzt schon, dich das nächste Mal nochmal im Podcast zu haben. Möchtest du abschließend noch irgendwas teilen mit den Zuhörern?
Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich nochmal da sein durfte und auch nochmal da sein darf.
Sehr gerne.
Darauf freue ich mich sehr. Und ich möchte auch vor allem den Zuhörern und Zuhörerinnen Mut machen, gerade wenn man sich vielleicht in einer schwierigen Phase befindet, dass es halt sich immer lohnt, auch dabei zu bleiben und sich vielleicht auch an so einfache Dinge des Lebens erinnert und daran festhält, dass man einfach so glücklich sein kann, so ein Leben überhaupt führen zu dürfen. Und das ist auch das, was ich immer so als Wertschätzung jetzt an jeden weitergeben kann, weil ich weiß, wie es einem geht, wenn es einem richtig schlecht geht. Und deswegen lerne ich jetzt von jedem Tag auch das Leben wieder neu wertzuschätzen und dankbar zu sein. Und ja, mit so einem tollen Mindset lebt es sich auch leichter. Und das kann jeder erlernen, das kann auch jeder praktizieren, wenn man das nur möchte. Und ich hoffe, dass es vielleicht dem einen oder der anderen auch Mut macht.
Das denke ich auf jeden Fall.
Definitiv.
Aber ganz lieben Dank für deine Zeit.
Sehr gern.
Einen wunderschönen Tag noch für dich, alle Zuhörer. Euch auch noch einen wunderschönen Tag. Wir freuen uns, wenn ihr eine Bewertung da lasst, vielleicht mal in unserem Shop vorbeischaut, über unsere Kurs bestellt, wenn ihr uns unterstützen wollt. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.